On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Yannick Sinner ist der erste Italiener, der den Wimbledon-Einzeltitel holt. Red Bull Racing schmeißt nach 20 Jahren Teamchef Christian Horner raus und die deutschen Fußballfrauen stehen bei der EM in der Schweiz im Viertelfinale. Das alles und vieles mehr ist Thema in On the Pitch der Wochenrückblick Folge 286, heute in einer ganz besonderen Variante. Irgendwie mit Benny, aber natürlich auch noch mit drei weiteren Stimmen. Nico und Luca hört ihr nachher noch unter anderem zu Wimbledon und zu Tour de France, Benny zum Darts, aber den Rest der Folge, den bestreite ich gemeinsam mit David Müller. Hallo und Grüße in die Leitung.
Ja, schönen guten Tag. Wahnsinn, wie crossmedial wir hier heute zumindest personell aufgestellt sind. Der Wahnsinn.
Absolut, genau so ist es. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein in die Themen. Heute in 3 Jahren startet LA 2028, die Olympischen Sommerspiele. Yay, endlich wieder ein Großevent in den USA nach der Hitze bei der Club-WM. Nächstes Jahr die Fußball-WM. Wie groß ist deine Vorfreude schon auf ein hitziges Olympia?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich meine, sind ja noch 3 Jahre hin, da kann ja noch viel passieren, ne? Aber es klingt eigentlich ganz sexy, also so Los Angeles und wenn du da auch siehst mit den Stränden, Kalifornien und so weiter, immer schönes Wetter. Insofern ist das, glaube ich, ein guter Ort, wo man sowas machen kann. Man ist ja da auch durchaus erfahren mit solchen großen Events, gerade Olympia. Also insofern, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Aber wie gesagt, es sind noch 3 Jahre, also ganz entspannt.
Genau so sieht's aus. Ein wenig anders sieht's hoffentlich wettermäßig in einem Dreivierteljahr aus, wenn Benny und ich dann bei den Olympischen Winterspielen sind in Cortina und Mailand. Heute Morgen sind nämlich die Schanzen in Predazzo, weil die Ferme wieder eröffnet worden. Ja, schon oft WM-Schanze gewesen und ja, dann auch Olympia-Austragungsort nächstes Jahr im Februar. Annika Sief, die italienische Skispringerin, hat heute Morgen zum Beispiel den ersten Sprung auf der Großschanze gemacht. Da funktioniert das also ganz gut und dann können auch die ersten Testwettbewerbe ja bald starten. Leider nicht ganz so gut in Sachen Wiederaufbau oder Modernisierung sieht es aus am Königssee, da wo ja 2021 die Bob- und Rodelbahn bei dem Unwetter mitgerissen und zerstört worden ist. Da werden jetzt Millionensummen, über 50 Millionen investiert, um das Ganze wieder aufzubauen. Das dauert jetzt inzwischen und der Zeitplan wurde korrigiert dann 5 Jahre. Erst ab Mitte Oktober 2026 soll vereist werden. Hat unter anderem damit zu tun, dass die Anlagen natürlich wieder aufgebaut werden müssen, vom TÜV abgenommen werden müssen und dafür fehlen schlicht und ergreifend die Facharbeiter. Das heißt, auch die Weltcups im Januar oder die Weltcup-Finals in Bob und Skeleton im März, die werden jetzt neu vergeben. Und David, ich finde das vor allem für den Trainingsbetrieb, das natürlich enorm teuer ist, weil die müssen alle nach Oberhof, Winterberg, Altenberg und das ist natürlich aus Bayern schon ein ganzes Stück. Oder ja. Nach Igels.
Ja, auf jeden Fall. Und insofern, wir haben ja allgemein auch mit solchen Sachen, gerade was Bau angeht, da kommt es ja öfter auch mal auf anderen Baustellen zu Verzögerungen, ne? Stuttgart 21 ja. Und Co. Und ich als gebürtiger Berliner kenne mich da ja auch gut aus mit einem gewissen Flughafen, den es jetzt ja immerhin gibt. Aber zurück zum Thema. Ja, also es ist natürlich, für die Sportler ist es vor allem blöd, du hast es angesprochen, wo die dann überall hin ausweichen müssen und Oktober 26, ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man muss das jetzt um 1, 2 Jahre verzögern. Aber ich meine, wir haben gerade über LA 28 gesprochen. Gut, so lange ist es dann jetzt auch nicht. Aber man braucht ja diese Bahn ja schon ganz ziemlich dringend. Und wie gesagt, auch Königssee, das hat einfach pure Tradition. Und das jetzt wieder schieben zu müssen, ja, hat immer so eine politische Ebene, die man ja eigentlich versucht, im Sport so ein bisschen zu umschiffen. Aber hier merkt man halt, geht halt auch nicht ohne, ne?
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall trotzdem drauf, das erste Mal wieder Ike Gallei von der Echo-Wand sprechen zu hören. Aber wird nur leider noch ein wenig dauern. Dann haben wir gute Nachrichten aus dem Beachhandball, denn die deutschen Herren sind da zum ersten Mal überhaupt Europameister geworden. Das Ganze ist in Alanya passiert. Bereits in der Woche vorher sind die deutschen Jugendlichen da Titelträger geworden. Die Herren jetzt 2-1 am Ende Spanien im Shootout im Finale geschlagen. Die Frauen haben auch Bronze abgesahnt, haben im Spiel um Platz 3 die Niederlande Niederlande geschlagen, sind zuvor an Norwegen im Halbfinale gescheitert. Da gibt es also sehr, sehr gute Nachrichten von ja dann wieder einer etwas wärmeren Sportart und unverwechselbar natürlich auch irgendwie zum olympischen Kosmos dazu gehört natürlich Kanufahren. So, David, und da haben wir eine ganz große Personalie, die jetzt das Karriereende bekannt gegeben hat. Sebastian Brendel, vorab gefragt, was verbindest du mit dem?
Vor allem eine Dominanz in diesem Sport über Jahre und ein Sportler, auf die man oder auf den man sich insbesondere bei Olympischen Spielen ja meistens immer zuverlässig verlassen konnte, gerade was Medaillen angeht. Leider ist man da ja immer so, dass man ja sehr auf die Erfolge schaut und gar nicht so guckt, was eigentlich der Match auch so dahinter ist und wie schwierig es ja auch ist, überhaupt erstmal zu diesen Olympischen Spielen zu kommen. Am Ende werden ja immer nur die geehrt, die überragend, nicht nur überragende Leistungen bringen, sondern die dann am Ende des Tages auch die Medaille nach Hause holen. Und da hat er natürlich maßgeblich dazu beigetragen. Ist natürlich wahnsinnig schade. Gerade in den letzten Jahren lief es ja beim deutschen Kanusport, beim Rudern ja allgemein fasse ich das mal alles zusammen, ja nicht mehr ganz so toll, ehrlicherweise. Insofern immer bitter, wenn da jemand geht, aber ich glaube, er kann stolz auf diese Karriere zurückschauen und es geht ein absolut deutsches Olympia-Aushängeschild.
Genau, so kann man das sagen. Also erstmal da vielleicht noch kleine Interviewempfehlungen mit Benedikt Eggeling. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man im Deutschlandachter rudert? Ist jetzt eine leicht andere Sportart, aber trotzdem ganz empfehlenswert. Schaut mal bei uns zurück im Podcast-Feed und hört da gerne rein. Und Sebastian Brendel, ja auf jeden Fall, 3 olympische Medaillen. Zuerst Gold 2012, seine erste WM-Medaille unter anderem 2007 bereits in Duisburg in der Silbermedaille. Also da hat er tatsächlich auch über viele Jahre gezeigt, was mit ihm möglich ist. Und jetzt also das Karriereende. Wir wünschen ihm für die Zeit nach der Karriere alles Gute auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine Meldung hinten raus, bevor wir dann gleich über die Tour de France sprechen. Über Wimbledon sprechen, sorry. Wir bleiben nämlich erstmal beim Wasser. Die Sportschau schreibt, die deutsche Mixstaffel hat beim Biathlon in Hamburg, beim Triathlon in Hamburg den dritten WM-Titel in Folge verpasst. Das Gastgeberquartett kam am Sonntag auf Platz 3. Es siegte Australien vor Frankreich. Die deutsche Besetzung war Lisa Tertsch, Tanja Neubert und Henrik Graf und Lasse Nygaard-Priester. Und das ist eine ganz besondere Geschichte, denn der hat letztes Jahr in China während eines Wettbewerbs einen Herzinfarkt gehabt und ist jetzt so wirklich mit einer Wildcard wieder auf die große Bühne zurückgekehrt. Jetzt 300 Meter schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,75 Kilometer laufen. Mitten in Hamburg, da kann man auf jeden Fall super happy sein, wie das Priester auch danach bei der Sportschau gesagt hat.
Ist auf jeden Fall ja auch ein schönes Setting für einen Comeback. Und das sind ja dann, wie gesagt, genau diese Geschichten, wo man immer einfach denkt und immer sagt, ja, okay, waren jetzt nicht auf dem Podium. Aber gerade für ihn ist es ja ganz besonders, dass er, wie gesagt, überhaupt wieder auf dieses Niveau zurückgekommen ist. Und ich meine, für alle, die mal einen Triathlon gemacht haben, also ich habe noch nie einen gemacht, das wird auch in diesem Leben nichts mehr. Aber dann nach so einer schwierigen Krankheit, sage ich jetzt mal, so da wieder zurückzukommen, um da dann wieder den Anschluss in die Weltspitze überhaupt erstmal wieder zu finden. Ja, also das ist ja schon Wahnsinn. Wahnsinn. Zeigt, was für ein Athlet er ist und zum Glück auch geblieben ist.
Absolut, da drücken wir die Daumen, dass es auch genauso weitergeht. Dann kommen wir von einem Athleten zu einem anderen, nämlich zu Yannick Sinner. Ich habe vor dieser Aufnahme schon mal ein wenig, ist ein bisschen ausgeartet, aber er hat dieses Grand Slam Turnier auch verdient, mit Nico Mannstein drüber gesprochen, wie so Wimbledon lief. Das größte Tennisturnier des Jahres, das hört ihr jetzt gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Und dann starten wir mit dem Tennis-Highlight des Jahres. Wimbledon liegt hinter uns und hat einen erstmalig italienischen Sieger. Yannick Sinner schlägt im Finale Carlos Alcaraz. Das erinnerte uns natürlich als große Revanche auch an das French Open-Finale. Und ich habe mir einen Beobachter dazu geholt, der sich das Wimbledon-Turnier wahrscheinlich so lange angeguckt hat wie sonst kaum einer. Zurück aus dem Prime-Streaming-Center ist Nico Mannstein. Hello.
Hallo David und auch hallo nach draußen, genau, ja, wahrscheinlich waren es am Ende über 200 Stunden, erste Woche eigentlich jeden Tag 12 Stunden, zweite Woche so viel wie ging, also zweite Woche wahrscheinlich keine Minute verpasst, nicht so ganz gesund, aber es hat großes Vergnügen gemacht und ich freue mich natürlich auch heute mit dir darüber zu sprechen.
Das freut mich auch. Prominente Namen auf der Tribüne und natürlich auch prominente Namen auf dem Rasen. Der Weltranglisten-Erste schlägt am Ende den Weltranglisten-Zweiten. Klingt erstmal nicht nach großer Überraschung. Es war vielleicht nicht ganz so spektakulär wie das French Open-Finale. Hier in Wimbledon nur über 4 Sätze. Wenn du jetzt die beiden Finals vergleichen würdest, warum war Sinner jetzt am Wochenende der Stärkere im Vergleich zu Paris?
Ja, im Vergleich zu Roland Garros war es, so klar muss man sagen, definitiv das schwächere Finale, weil beide nicht auf ihr Top-Level gekommen sind, einerseits auf ihr Top-Level an sich bezogen, aber auch auf das Top-Level im Vergleich zum Halbfinale beispielsweise bezogen. Bei Alcaraz hat der Aufschlag selten gestimmt, also teilweise sobald es mal kein Ass kam, von denen hatte er zwar noch einige dabei, aber sobald es mal in die Rallye reinging, so um die offenen Punkte gegen Alcaraz mit gewissen Problemen, ersten Satz konnte er nochmal so eine kleine Wendung reinbringen, als er 4-2 und Break hinten lag. Und den ersten Satz für sich mit 6-4 entscheiden können, aber danach war es auch von der Körpersprache her so viele, viele freie Punkte, auch oft, was man bei Alcaraz ja eigentlich gerne sieht, diese kleinen Spielereien auch mal bei 40-0 einen Stop zu probieren, teilweise war es aber auch technisch, dass die Stops dann einfach nicht gepasst haben. Aufschlagquote enorm, enorm runtergegangen und auf der anderen Seite ein Jannik Sinner, bei dem die Zahlen immer mehr, und das ist so ein bisschen der Unterschied zu Roland Garros, wo die Zahlen ja mit der Zeit runtergegangen sind, er 2-0 Sätze vorne war und es dann ein wenig nachließ, was natürlich auch im Gegner gelegen hatte. Jetzt war es eher so, dass ein Jannik Sinner sich gesteigert hatte, im ersten Satz selbst ganz, ganz schlecht aufgeschlagen, in Sätzen 2, 3, 4 wurde es dann kontinuierlich besser. Damit hat er auch am Ende verdient gewonnen, aber rein im Vergleich zum Halbfinale war es von beiden eine schwächere Leistung, wenn ich mich erinnere. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, beide phänomenale Sätze gehabt, jeweils einen Satz gehabt im Halbfinale, in dem sie über den ersten Aufschlag keinen einzigen Punkt abgegeben haben in dem Wimbledon-Halbfinale. Bei Alcaraz waren es sogar 2, also phänomenale Zahlen waren es da. Die waren es im Finale nicht, trotzdem ein absolut verdienter Sieger mit Jannik Sinner.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext auch für die Halbfinals. Sinner gegen Djokovic durchgesetzt, glatt in 3. Carlos Alcaraz hat ein 4-Satz-Match gegen Taylor Fritz benötigt. Da denkt man sich, eigentlich müsste der Joker da doch besser drauf sein. Wie ist da dein Bauchgefühl? Ist er jetzt das letzte Mal in London mit dabei gewesen beim Grand Slam oder sehen wir den nächstes Jahr nochmal?
Den sehen wir nächstes Jahr nochmal, da wäre ich mir relativ sicher. Also das hat er für mich auch in der Pressekonferenz so relativ klar gemacht, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr gerne nochmal zurückkommen will. Allerdings hat er auch, und das war eine bemerkenswerte Pressekonferenz nach seinem Ausscheiden, relativ deutlich gemacht, dass er immer mehr merkt, und das ist auch schwierig für so einen langjährigen Champion, für, ja, wenn nicht sogar den erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten, ob er jetzt der Beste ist, da will ich mich gar nicht einmischen, da sich einzugestehen, dass es gegen Sinner und Alcaraz, wenn sie in ihre Bestform kommen, einfach nicht mehr reicht. Mhm. Also das ist ja schon phänomenal, wie er als 38-Jähriger immer trotzdem Viertelfinale, Halbfinale eigentlich immer noch drin hat.
Ja.
Da hat es jetzt dieses Mal nicht gereicht. Zum ersten Mal seit 2017 hat das nicht ins Finale geschafft. Und das hat auch gegen Jannik Sinner, so wie der im Halbfinale gespielt hat, nicht gereicht. Also es war ein Halbfinale, bei dem ich mir gedacht habe, Djokovic macht ein, im Vergleich zu den vorherigen Runden, auch teilweise besseres Spiel, vor allem auch im ersten Satz, hat aber einfach das Pech, dass Sinner keine Fehler gemacht hat. Also bis auf den dritten Satz war das ein überragendes Match von Jannik Sinner und dann reicht es auch vielleicht mit 38 Jahren nicht mehr. 5-Satz-Matches sind dann auch einfach intensiver, so oder so, egal wie das jetzt nächstes Jahr läuft, auch bei den nächsten Grand Slams. Das wird seiner Karriere nichts nehmen, so oder so sehr stark. Auch von ihm, das Turnier.
Ja, und dann würde ich sagen, mach mal kurz die Herrenkonkurrenz noch zu und dann kommen wir zu den anderen Konkurrenzen. Nochmal zusammenfassend gesprochen, viele große Namen ja generell auch früh ausgeschieden. Da kannst du auch gerne schon mal eine Brücke schlagen von den Herren zu den Damen. Was waren am Ende so positive, negative Überraschungen, wenn du es jetzt irgendwie an 2, 3 Punkten festmachen müsstest im Rückblick auf die 2 Wochen?
Ja, so trage ich negativ, auch positiv eine Überraschung ist für mich Grigor Dimitrov, der sich in seinem hohen Alter so gut nach vorne gespielt hat. Es war, und das wollen wir mit Blick auf Jannik Sinner auch nicht vergessen, das dramatische Duell, in dem Dimitrov 2-0 Sätze vorne lag, Sinner mit seinem Slice wirklich komplett im Griff hatte. Dritter Satz war bei 2-2 und dann war es eines der unschönsten Momente dieser Wimbledon 2025, als man gesehen hat, fährt ihm da was in die Schulter. Es war letztlich der Brustmuskel, nicht die Schulter, aber es ging nichts mehr, weil das ist ein Bereich, der für den Tennisspieler unmöglich ist. Hat kaum noch seinen Arm hochgekriegt und dann kannst du natürlich kein Tennis mehr spielen. Er musste aufgeben. Jannik Sinner kam damit trotz 2-0-Satzrückstand weiter. Aber sonst Grigor Dimitrov mit einem klasse Turnier, das er sehr, sehr stark gespielt hat, ist so ein bisschen für mich die positive Überraschung. Und bei den Negativen gibt es sicherlich einige Top-10-Spieler, die man erwähnen muss, die es sehr, sehr unweit geschafft haben, wenn wir es mal so formulieren wollen, mit einem Alexander Zverev, aber ich denke auch an Daniel Medvedev, Holger Rühne, ganz, ganz viele Top-Spieler, die auch schon in der ersten Runde gescheitert sind. Aber im Gesamten muss man sagen, war es trotzdem ein Wimbledon-Turnier, allein wenn 4 aus den Top 6 in einem Wimbledon-Halbfinale spielen. Das ist jetzt nicht voll mit den großen Überraschungen. Zumindest bezogen auf die Herren war. Bei den Damen sah das aber für mich schon ganz anders aus.
Wollte ich gerade sagen. Und da kommen wir direkt auf die Damenkonkurrenz zu sprechen. Am Ende gewinnt Iga Swiatek gegen Anisimova 6:0, 6:0. Ein Wimbledon-Finale, das in die Geschichtsbücher aufgrund der Eindeutigkeit eingeht. Kannst du sicherlich gleich nochmal ein Wort drüber verlieren. Gerne kannst du aber auch darüber sprechen, wie denn Arina Sabalenka es geschafft hat, eben nicht in dieses Finale einzuziehen. Sie unterliegt im Halbfinale Anisimova, während Bencic die Hürde für Swiatek ist, die Polen sehr, sehr sicher nimmt und als Weltranglisten-Achte am Endeffekt oder als an 8 gesetzte Spielerin dieses Turnier für sich entscheidet, bevor wir dann gleich nochmal bei Laura Siegemund sprechen, aber erstmal gerne zur Finalpartie und zur Vorschlussrunde.
Ja, also mit Blick auf die Finalpartie, es war ein Finale, das eigentlich eine Amanda Anisimova im Gesamtturnier kaum repräsentiert hat, es war dann einfach zu viel Druck. Es war erst US-Amerikanerin seit Serena Williams in einem Wimbledon-Finale, hatte die große Chance, das Turnier zu holen. Aber es war einfach vom Druck zu viel, hat man schon vom ersten Spiel an gemerkt. Es war, gut, man kann jetzt historisch sagen, zum zweiten Mal ein sogenannter Whitewash, 2 Bagels in einem Grand Slam-Finale. Zuvor gelang das nur einer gewissen Steffi Graf in Roland Garros. Das war dann auch das schnellste Finale aller Zeiten. Im Grand Slam-Bereich. Also über das Finale will ich gar nicht so viel sprechen. Das hat Swiatek auch gut gemacht, aber grundsätzlich wie Amanda Anisimova auch nach dem, was in den letzten Jahren so los war. Sie stand ja bereits im Alter von 17 Jahren in einem Grand Slam-Finale, hat bei den Junioren ein Turnier gewonnen, aber war eben auch enorm viel Probleme. Ihr Vater war ja 2019 verstorben, Burnout Mai 2023 mit mehrmonatiger Pause und dass sie schon eineinhalb Monate wäre noch phänomenaler, aber ja, waren 1,5 Jahre und das macht es trotzdem stark genug. Dass sie trotzdem in einem Finale eines Grand Slams steht, ist einfach eine starke Leistung von Amanda Anisimova. Das Interview nach dem Finale war auch überragend von ihr. Also da kann man sie eigentlich nur beglückwünschen, auch wenn das Finale einfach wahnsinnig bitter gelaufen ist. Aber das sollte sie nicht aus der Bahn bringen. Sie sollte so weitermachen, weil sie auch beispielsweise, du hast das Sabalenka-Spiel angesprochen, und das war eines der besten Matches, das ich dieses Jahr gesehen habe im Wimbledon, weil es über wahnsinnig viele Rallyes ging. Allein der Matchball war überragend. Es ging mit Breaks hin, Breaks her. Der dritte Satz war unfassbar intensiv. Beide Spielerinnen haben sich keine Punkte geschenkt. Gut, man kann sagen, Sabalenka hat einige Unforced Errors gemacht, aber da war alles drin. Anderes Halbfinale, du hast Swiatek angesprochen, die ein tolles Turnier gespielt hat, im Gesamten nur einen Satz abgegeben, eigentlich durchmarschiert, auch das Halbfinale gegen Belinda Bencic, bei der es auch eigentlich eine Top-Geschichte war.
Ja.
Einfach 14 Monate, nachdem sie Mutter geworden ist, ist sie in einem Grand Slam-Halbfinale, auch das ein toller Erfolg. Also ich bin jetzt hier gerade nur Spielerin am Loben, aber auch Belinda Bencic muss man zu dieser Reise eigentlich beglückwünschen, aber Swiatek war einfach zu stark und war in diesem Fokus, in dem man sie schon länger nicht gesehen hat, hat seit über einem Jahr nochmal einen Grand Slam gewonnen, aber möglicherweise haben da Pasta mit Erdbeeren geholfen, ihr Lieblingsgericht dieses Jahr. Und Gratulation an sie absolut verdiente Wimbledon-Championess Iga Swiatek.
Genau, so würde ich es auch sagen. Und dann müssen wir aber auf jeden Fall eine weitere Spielerin auch noch loben. Wir hatten es ja im letzten Wochenrückblick angesprochen. Das gelungene Achtelfinalspiel von Laura Siegemund gegen Solana Sierra war nach dem Sieg über Madison Keys ja vermeintlich keine große Überraschung mehr. Aber dann wartete im Viertelfinale am Dienstag Arina Sabalenka, die Weltranglisten-Erste, auf dem Center Court. Und Nico, wir haben das Spiel zusammen verfolgt. Was für ein Krimi, der am Ende gut und gerne und mit viel Trickserei auch, legitimer Trickserei, auf die Seite von Laura Siegemund fallen kann. Dieser dritte Satz nimmt dann allerdings dann doch eine Wendung, wie es die meisten, ja, glaube ich, nach dem zweiten Satz auch erwartet hatten. Der erste Satz ging an Siegemund, dann 6-2, 6-4 für Sabalenka und trotzdem natürlich ein durchaus respektables und überragendes Abschneiden von Laura Siegemund, vor dem man nur den Hut ziehen kann.
Ja, absolut. Laura Siegemund, mal eben ihr bestes Wimbledon-Turnier ihres Lebens im Einzel abgeliefert. Das kann man gar nicht hoch genug hängen, was sie da geschafft hat. Auch weil sie einfach stark gespielt hat, sich auch so ein bisschen mal an den Rasen im Einzel gewöhnt hat. Da waren viele gute Spiele dabei. Es war natürlich in den ersten Runden auch dieses typische Spiel, das wir manchmal haben. Gehst als Underdog rein in die Spiele und spielst dich in den Flow rein. Deswegen war es umso bemerkenswerter, dass sie sich auch gegen Sierra durchgesetzt hat, weil das ist ja häufig dann in solchen Bereichen der größere Stolperstein. Und dann auch gegen Arina Sabalenka. Erster Satz war sehr, sehr stark von der Deutschen. Man muss dann sagen, zweiten und dritten Satz hat man dann gemerkt, okay, und das ist ja auch bei dem Alter von dann inzwischen auch 37 Jahren verständlich, so vielleicht ein bisschen die Puste runtergegangen. Man hat am Ende häufiger auch ein Stöhnen gehört, aber grundsätzlich steht mit 37 zum zweiten Mal in einem Grand Slam Viertelfinale im Einzel. Doppel hat sie sich ja schon früher rausgezogen, aber da hat sie ja auch schon unter anderem im Mix zwei unterschiedliche gewonnen. Also eine Karriere, die jetzt noch eine weitere, mit Blick auf Wimbledon, sage ich mal, nicht Kirsche, sondern Erdbeere hat. Laura Siegemund, starkes Turnier von ihr.
Genau, so ist es. Und weiter geht es jetzt mit dem Tenniszirkus. Du traust ihm wahrscheinlich noch ein bisschen hinterher, unter anderem mit dem Damenturnier in Hamburg. Bei den Herren geht es unter anderem in, da denkt man immer, das sind Nachbarstädte, weil es so ähnlich klingt, Gstaad in der Schweiz und Bastard in Schweden, aber ist ein bisschen auseinander. Es geht jetzt ein bisschen weiter mit Hinblick natürlich auch schon auf die US Open, die natürlich noch ein bisschen hin sind. Nico, machst du bestimmt ein bisschen Tennispause, aber in einem guten Monat ist es ja in Flushing Meadows dann soweit mit dem letzten Grand Slam. Abschließend vielleicht gefragt, was würdest du denn den Kritikern entgegnen, die sagen, das mit Sinner kommt mir ein bisschen spanisch vor, im Alcaraz-Sinne, mit dieser Massage-Doping-Geschichte vor den French Open, jetzt bei den US Open. Wenn da jetzt die nächste Dominanzphase ansteht, müssen wir dann wieder über Doping reden?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich was entgegnen würde, weil das sind ja Dinge, die relativ klar sind. Grundsätzlich habe ich ein Wimbledon-Turnier gesehen, in dem ich Jannik Sinner gern zugeschaut habe beim Tennisspielen. Grundsätzlich,
ja.
Ich glaube, das brauche ich keinem zu erzählen, bin ich aber auch kein Freund von Doping. Ob man jetzt allerdings mit der Einstellung reingehen sollte, weil es diesen Vorfall gab, dass man jetzt bei jedem Turnier sagt, war da Doping im Spiel? Also ja. Da sollte es natürlich entsprechende Kontrollen geben. Es gab aber auch Konsequenzen für den Masseur und Ähnliches. Es gibt auch diese Kontrollen. Jetzt da grundsätzlich bei jedem Turniersieg mit Vorverurteilung reinzugehen, wäre mir jetzt zu viel des Guten. Da sind Fehler passiert, sicherlich auch von Seiten von Jannik Sinner, aber darauf jetzt im Gesamten zu schließen, ist für mich schwierig. Eine Sache, wenn ich die vielleicht auch noch so als Rückfrage, was so deine Meinung dazu ist, mit reinnehmen würde, auch mit Blick auf die US Open, die ja bald anstehen. Dort gibt es ja ein neues Mixed-Format, was jetzt auch so ein bisschen diskutiert worden ist, da erstmals das Mixed-Format umgestellt worden ist. Es gibt nicht mehr das klassische Mixed, sondern es gibt im Vorfeld ein Zweitagesturnier, wo verschiedene Top-Duos antreten.
Ach so, ja, stimmt.
Also aus Top-Spielerinnen und Top-Spielern. Das wird quasi vorgezogen. Kann da ja unterschiedlich zu stehen. Was war so deine erste Wahrnehmung, als du davon gelesen hast?
Also erstmal cool. Ich habe, glaube ich, Raducanu mit Alcaraz oder so. Irgendwelche,
richtig.
Also gibt das so mega coole Duos, dachte ich mir schon auf jeden Fall mega geil, irgendwie dann schon vor Turnierstart die großen Namen auch in der Doppelkonkurrenz zu sehen, was man bei manchen eigentlich gar nicht oder nur sehr selten sieht. Aber nochmal Rückfrage zur Rückfrage, das soll die Mix-Doppel-Konkurrenz, wie sie jetzt ist, ersetzen oder zusätzlich kommen?
Ja, da sind wir leider bei der schlechten Sache bei der ganzen Nummer, weil es ist das Ersetzen.
So, und das ist nämlich der negative Punkt, wenn man eben den klassisch eingespielten, also es gibt ja in jeder Disziplin Spezialisten, kennen wir aus jeder Sportart und so ist es auch im Mix-Doppel im Tennis, den nimmst du halt die Siegchance, wenn vermeintlich stärkere EinzelspielerInnen sich dann zusammentun dürfen, um ein Mix-Doppel zu bilden. Also ist ein zweischneidiges Schwert, die Namen an sich klingen natürlich cool, aber ob das gleich ein besseres Mix-Doppel-Tennis ist oder vielleicht einfach nur unkonventionell wirkend, weil höherklassig, aber vielleicht nicht so krass auf Doppel abgestimmt, das müssen wir abwarten. Also ich sehe das nicht nur positiv, auch wenn der Hype natürlich erstmal nachvollziehbar ist.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, als extra Programmpunkt hättest du damit niemandem was genommen, weil ich sehe schon durchaus den Sinn dahinter, zwei Tage vor regulärem Turnierstart so ein bisschen, ja, Topspielerin, Topspieler, das wird jetzt nicht das hohe Niveau sein, weil es auch nicht auf eine wirklich große Länge gespielt wird, dieses Mixed-Format, aber auch für die Spielerinnen und Spieler, für die ja häufig Grand Slams die Chance sind, mal auf der ganz großen Bühne ihren Segment abzudecken mit dem Mix und auch entsprechende Preisgelder einzufahren, die bei Grand Slams
auch nicht so hoch sind, ja.
Genau, höher sind als sonst und damit nimmst du, finde ich, auch Mixspielerinnen und Mixspielern hohe Einnahmequellen weg. Also das ist für mich jetzt nicht die ganz optimale Lösung und so darf man gespannt sein, wie sich vielleicht auch noch Duos verändern werden. Unter anderem Grigor Dimitrov war auch einem dabei, wie das Ganze aussehen wird. Nick Kyrgios wird dabei sein. Ich bin mal gespannt, was das wird.
Ganz kurze Tipps noch. Wer gewinnt die US Open, Damen und Herren?
Oh, gute Frage. Bei den Damen, erstes Gefühl, es geht wieder über Sabalenka oder Iga Świątek. Spontan würde es mich nicht wundern, wenn Świątek den Schwung mitnimmt und auch das nächste Grand Slam gewinnt. Bei den Herren bin ich auch eigentlich nur bei den beiden ersten. Novak Djokovic würde mich nicht wundern, wenn er bis ins Halbfinale geht. Beim Rest sehe ich nicht die Konstanz, also weder bei einem Stefanos Tsitsipas, Daniel Medvedev oder geschweige denn auch einen Sascha Zverev sehe ich nicht, dass sie das Grand Slam gewinnen. Da bin ich spontan bei den US Open aktuell bei Jannik Sinner, weil er mir da auch letztes Jahr besser gefallen hat als Carlos Alcaraz. Also das klingt natürlich jetzt langweilig, dass ich zweimal die gleichen Namen wie bei Wimbledon genannt habe, aber das wären jetzt auch meine aktuellen Top-FavoritInnen für die US Open.
Wir schauen es uns an und im Zweifel reden wir hier nochmal drüber. Jetzt gucken wir natürlich erstmal auf Hamburg, unter anderem mit Eva Liss. In Gestart hat Sascha Zverev abgesagt, aus persönlichen Gründen, was da dahinter steckt. Natürlich haben wir von den ganzen mentalen Problemen gehört. Werden wir natürlich auch hier weiter begleiten. Dann danke dir, Nico. Viel Spaß beim, ja weiß ich nicht, Erdbeerenessen jetzt die nächsten Wochen noch als Andenken vielleicht. Und dann hören wir uns sicher in dem einen oder anderen Format wieder.
Sehr gerne, auch wenn Erdbeeren bei mir selten bis nie auf den Teller kommen, werde ich durch den Sommer kommen und wir hören uns sicherlich spätestens zu den US Open aber wieder.
Und wir hören uns nach und einer Unterbrechung unter anderem wieder mit zahlreichen weiteren Sportarten, zum Beispiel Leichtathletik oder auch dem Darts-Update, das Benny uns hat zukommen lassen, dem Tour de France-Update, wo Lukas Sturms uns hat ein Audio zukommen lassen, also ganz alleine bin ich hier heute auch weiterhin nicht. Bis gleich.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Und dann sind wir wieder zurück. Danke, Nico, für das Tennis-Update mit der Tour de France. Und da ist gleich das nächste Highlight da. Sprechen David und ich gleich drüber. Vorher gibt uns Lukas Sturms mal einen Einblick darin, was bisher passiert ist und was heute so ansteht. Denn heute am Montag, französischer Nationalfeiertag, die höchstmögliche Schwierigkeit, zumindest bislang, auf der diesjährigen Tour de France. Vorher aber erstmal Nico mit dem, was in den letzten Tagen so passiert ist.
Meine Gedanken zur ersten Tourwoche. Es ist wirklich spannender, als es gedacht worden ist. Also viele haben ja auch davon gesagt, boah, die erste Woche wird extrem langweilig, weil es alles ziemlich flach ist, aber da haben ja alle Fans und auch Experten sich echt ein bisschen verrannt. Und einige Opfer gab es auch schon. Jasper Philipsen, unglücklich im Sprint zu Fall gekommen, aufgrund des Kontakts dort beim Zwischensprint in der dritten Etappe. Joao Almeida, der wichtigste Helfer von Tadej Pogacar, rausgegangen in der letzten Etappe am Sonntag. Und ja, was auffällt, ist einfach die Taktik von UAE Team Emirates bisher noch ziemlich gelassen, wenn man das so sehen möchte. Zwar hat man schon seine Muskeln spielen lassen, nämlich das Ganze beim Zeitfahren im Falle von Tadej Pogacar zu Jonas Vingegaard und vor allen Dingen zu Remco Evenepoel bei der ersten Etappe durch die Windkante. Der aktuelle Stand, das haben wir auch nochmal zugute kommen lassen, 54 Sekunden Vorsprung von Remco Evenepoel. Das ist die Frage, wie der sich dann in den Bergen schlagen wird. Gerade das Thema Montag ein entscheidender. Und zu Jonas Vingegaard zu sagen, ja, sind wir mal gespannt, wie er sich da in den Bergen schlagen wird. 1,17 aufzuholen, wird schon extrem schwierig. Gut, wir wissen nicht, wie gesagt, wie UAE Team Emirates agieren wird ohne Joao Almeida. Das ist eine gute Frage, mit dem der eigentlich der Taktgeber ist in den Bergen. Zu den Deutschen zu sagen, Florian Lipowitz, starker Achter, 3 Minuten und 2 Rückstand, aber vor dem eigentlichen Kapitän, nämlich Primoz Roglic. Also von daher, für Lipowitz kommen ja erst noch die richtig starken Bereiche, gerade wenn es extrem lang und sehr bergig wird, das mag er ganz gut. Und da könnte sogar Montag die Etappe, nämlich am Nationalfeiertag der Franzosen, ganz gut zu ihm liegen und dort vielleicht auch einige Sekunden nach vorne aufholen. Sind wir mal gespannt, wie es dort dann wird. Also jetzt die zweite Woche wird sowieso entscheidend, denn dort kann und wird auch einiges von den Fahrern abverlangt.
Nach der zweitschnellsten Etappe ever, gestern am Sonntag, heute also der Nationalfeiertag in Frankreich und deswegen kein Ruhetag am Montag. David, da muss man sich ja fast ein bisschen umgewöhnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand diese Argumentation auch sehr spannend. Also weil normalerweise würde man eher sagen, ja, wenn Nationalfeiertag ist, machen wir erst recht Pause. Und dann aber zu sagen, nee, erst recht, dann fahren wir, finde ich eine wilde Kiste. Aber ich sag mal so, für die Spannung ist es ja nicht so verkehrt und wir sind ja alle Sportnerds insofern. Ja, wen interessieren Ruhetage? Wir gucken weiterhin durch, wir freuen uns, wenn sie weiterfahren. Ich kann aber jeden Sportler verstehen, der heute aber auch gern mal die Beine wieder etwas ausschütteln würde. Aber das ist ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.
Genau so sieht's aus. Wir haben dann ja tatsächlich richtig, richtig spannende Teilstücke, aber auch in dieser Woche vor uns. Am Dienstag ist dann der Ruhetag, Mittwoch gibt es eine Flachetappe und dann am 17. Juli die erste Bergankunft, am 18. Juli die 13. Etappe ist ein Bergzeitfahren, dann geht's durch die Pyrenäen richtig krass weiter. Nächste Woche Montag dann der nächste Ruhetag. Das wird also auf jeden Fall spannend. Ich kann nur wärmstens empfehlen, schaut euch das in der ARD oder bei Eurosport mal an. Und dann wünschen wir natürlich auch weiteren allen Namen im Fahrerfeld, dass es keine weiteren schweren Stürze gibt. Da haben wir ja schon einiges Unappetitliches in den letzten Tagen gesehen. Wir sind gespannt, was Florian Lipowitz zu leisten imstande ist, ohne jetzt hier wieder das Vier-Schanzen-Tournee-Phänomen zu beschreien. Und hoffen natürlich, glaube ich, David, darauf, dass es nicht allzu sehr und allzu schnell in Richtung Tadej Pogacar geht.
Ja, definitiv. Ich habe ja gerade vom letzten Jahr die Netflix-Doku auch gesehen, die, wo es ja dann auch hinten raus dann sehr die Spannung flöten gegangen ist. Insofern ein Wort zu Florian Lipowitz natürlich. Der wird jetzt im Gesamtklassement, wird er jetzt nicht ganz nach vorne kommen, aber immerhin, wenn er sich in den Top 10 hält, ist das, glaube ich, absolut großartiges Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten ist ja zum Glück, sind die Abstände ja noch so im Rahmen. Das sollten sie dann hoffentlich aber auch bleiben. Ich glaube, wir gönnen Pogacar seinen Erfolg, falls er ihn wiederholt. Aber ein bisschen Spannung wäre schon ganz schön.
Ja, Auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall aber auch noch über ein anderes Radsport-Event sprechen, das aktuell stattfindet. Ja, ich gucke auch gleich nochmal auf den Giro d'Italia der Frauen, aber auch die Österreich-Rundfahrt hat stattgefunden. Lennart Kemner ist da am Start gewesen, hat einen 6. Platz in der Gesamtwertung hingelegt, knapp 2 Minuten Rückstand hinter Isaac Del Toro, der das Ganze für sich entschieden hat, und der deutsche Vizemeister auf der Straße, ja auch frisch gebacken, Felix Engelhardt, ist da 4. geworden in der Gesamtwertung. Also auch das muss an der Stelle noch erwähnt werden. Dann haben wir natürlich auch das Finale des Giro d'Italia natürlich noch als Thema für euch vorbereitet, denn da gab es aus deutscher Sicht was richtig Gutes, denn Liane Lippert hat die letzte Etappe dort gewonnen, das achte Teilstück der Italien-Rundfahrt dort für sich entschieden und das Ganze an keinem unbekannten Ort für uns Sportfans, sondern auf der Formel 1 oder dann ab nächstem Jahr ehemaligen Formel 1 Rennstrecke in Imola. Antonia Niedermayer, die hat ihren Gesamtrang 5 verteidigen können und auch, das ist ihr letztes Jahr auch schon gelungen, das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin gewinnen können. Insgesamt hat gewonnen Elisa Longo Borghini aus Italien, die also dort den Heimtriumph feiert. So, und dann, ach, die Überleitungen passen wieder, David, von einem Etappenfinale auf einer ehemaligen Formel-1-Strecke kommen wir doch mal zu einem Formel-1-Thema, das, glaube ich, für ordentlich Zündstoff gesorgt hat. Wir hatten kein Rennen in dieser Woche, aber eine Ära endet. Bei Red Bull Racing geht oder wird gegangen Christian Horner, der Teamchef, unter anderem ja schon zu Sebastian Vettels Zeiten da gewesen. Was ist denn da los gewesen?
Ja, komplett irre. Ich meine, wir haben ja gerade in der Formel 1 so eine kleine Mini-Sommerpause, aber auch die sorgt für Schlagzeilen und da wird es auch nicht langweilig. Also das mit Christian Horner, letztendlich geht es ja schon ein bisschen mehr als ein Jahr. Wir erinnern uns im letzten Jahr die Vorwürfe, dass er gegenüber einer Mitarbeiterin da mehrfach unflätig gewesen sein soll. Ist ja bisher jetzt offen geblieben, ob es jetzt wirklich so war. Aber auf jeden Fall ging er ja so oder so auf jeden Fall beschädigt aus dieser Sache ja schon heraus. Und jetzt kommen auch noch die sportlichen Entwicklungen dazu, die nicht gut sind. Und es wird ja schon länger gemunkelt, auch diese Fraktion Verstappen versus Horner, Helmut Marko, der ja eher zur Fraktion Verstappen gehört. Und ja, wie gesagt, und sportlich in den nächsten Jahren sieht es jetzt auch nicht ganz so super rosig aus. Ich glaube, es ist halt von Red Bull jetzt der letzte Versuch, Max Verstappen zu halten. Und da ist natürlich Christian Horner das perfekte Bauernopfer, sage ich jetzt mal. Ja, mitten in der Saison diesen Schritt jetzt zu vollziehen, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht bewerten, inwiefern das jetzt sinnvoll ist oder auch nicht. Immerhin kann man positiv sagen, mit Laurent Mekies haben sie einen neuen Teamchef, der das Team richtig gut kennt, war ja bisher Teamprinzipal, wie man so schön sagt, von den Racing Bulls, da übernimmt jetzt Alain Permann. Und insofern bleibt das ja erstmal alles in der Familie. Mekies soll ja wohl sehr beliebt sein. Insofern, ja, ist man den kritischen Geist jetzt erstmal losgeworden. Und ja, vielleicht besänftigt das insbesondere Max Verstappen dann doch bei Red Bull zu bleiben. Ich glaube es trotzdem einfach nicht, weil der Motor wird in den nächsten Jahren halt nun mal nicht so stark sein. Wahrscheinlich, wie die anderen das sagen, viele Branchenexperten in der Hinsicht. Und insofern kann man da jetzt mit dem Wechsel des Teamchefs, weiß ich nicht, inwiefern man da noch was verändert. Vielleicht schafft man es dadurch, wieder spannende Leute ins Team zu holen. Das war auch so ein Problem, dass Christian Horner nicht mehr die besten Leute an Land bekommen hat und dann auch viele gegangen sind. Vielleicht probiert man da, das noch jetzt rückgängig zu machen, aber ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass sich jetzt noch was daran ändern wird. Max Verstappen wird sich am Ende des Jahres gucken, wo es das beste Auto, den besten Motor gibt und den wird es sehr wahrscheinlich bei Mercedes geben und insofern glaube ich da, dass dann die ganz große Red Bull-Ära in jeglicher Hinsicht, sowohl was Max Verstappen angeht, als auch jetzt die krasse Dominanz, dann auf jeden Fall erstmal ein Ende haben wird. Aber auf der anderen Seite, und damit schließt Monolog auch ab, darf man auch nicht vergessen, was Christian Horner trotzdem über die ganzen Jahre für das Red Bull-Team auch geleistet hat. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Danke fürs Teppich auslegen. 8 Fahrertitel, 6 Teamweltmeisterschaften, 124 Rennsiege, 107 Pole-Positions und auf der anderen Seite geht jetzt das zweite der beiden Masterminds, nachdem ja sich im Red Bull-Kosmos nach Dietrich Mateschitz Tod einiges geändert hat, ist jetzt nach Adrian Newey, dem berühmten Bleistift-Chefdesigner, jetzt auch der Teamchef weg, Christian Horner. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und was auch er natürlich macht und sind gespannt, wie es dort also weitergeht. Und jetzt die Frage an euch da draußen, Motorsport, was war denn da letzte Woche eigentlich? Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mal wieder nicht mitbekommen haben, dass zwei der größten Rennsportserien, die es überhaupt nur gibt, in der Formel 1 Pausenwoche zu Gast waren in Deutschland. Zum einen die MotoGP, die war nämlich zu Gast auf dem Sachsenring, völlig underratete Rennstrecke, die ja, ja auch so ein bisschen Opfer der eigenen Lärmschutzemissionen wird. Aber bei der MotoGP zieht es immer wieder. Jetzt waren 256.441 Fans am Wochenende da. Neuer Zuschauerrekord, wieder bei 250.000 und nur zu Recht soll jetzt die Dorna auch verlängern mit dem Sachsenring von 2026 bis auf 2034, soll also weiterhin am Sachsenring gefahren werden. Insgesamt sind im MotoGP-Rennen an diesem Wochenende nur 10 Fahrer ins Ziel gekommen. Viele Stürze haben das Rennen geprägt und insgesamt war es der 200. Grand Prix von Marc Marquez. Der 32-Jährige holt sich zum 9. Mal einen Sieg auf dem Sachsenring und gewinnt vor Alex Marquez, seinem Bruder und Ducati-Teamkollege Francesco Bagnaia. Wir haben ja tatsächlich jetzt die MotoGP nicht jede Woche im Programm. Für Marc Marquez läuft es aber weiter richtig gut. Es ist schon der 7. Doppelsieg der Saison, weil er eben auch am Samstag den Sprint geholt und ist WM-Führender, während der Weltmeister Jorge Martin das Rennen verletzungsbedingt ausgesetzt hat. Muss allerdings oder will auf jeden Fall nächste Woche in Brünn oder beim nächsten Rennwochenende in Brünn in Tschechien, auch völlig underrated Strecke, wieder zurückkehren. Das also am Sachsenring und David auch in Berlin-Tempelhof wurde gefahren und zwar bei der Formel E. Die WM-Entscheidung ist gefallen und diesmal ist der Jubelnde nicht Pascal Wehrlein.
Nee, leider nicht. Dadurch, dass er jetzt den Sieg verpasst hat in einem sehr wilden Rennen, muss man sagen, es hat ja auch fleißig geregnet an diesem Wochenende, konnte sich dadurch Oliver Rowland, der Brite, die WM-Krone aufsetzen, hatte ja auch schon einen beträchtlichen Vorsprung, was die Punkte angeht. Dementsprechend ist Rowland jetzt hier in Berlin in Anführungszeichen nur als Vierter ins Ziel gekommen. Das hat aber am Ende des Tages dann aufgrund von Pascal Wehrlein dann aber gereicht, um die Weltmeisterschaft klar zu machen. Und ja, ist natürlich bitter für Pascal Wehrlein, erneut den Titelgewinn verpasst. Aber wie gesagt, im nächsten Jahr gibt es dann, glaube ich, auch schon wieder einen neuen Angriff. Muss man vielleicht auch dazu sagen, für die, die nicht so viel Formel E gucken, dass Oliver Rowland dann für das Team Nissan gewonnen hat und Wehrlein, ja, der fährt ja fürs Team Porsche. War aber diesem Jahr nicht ganz so erfolgreich.
Genau, so sieht's aus. Letztes Jahr hat es funktioniert. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr läuft beim Deutschen. Dann machen wir eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder da mit Leichtathletik und Darts. Und nachher sprechen David und ich natürlich auch noch ausgiebig über den Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit einem Blog Leichtathletik. Ich hoffe, dass es nicht allzu monologisch wird, aber so ein paar Themen zum Diskutieren haben wir auf jeden Fall noch. Und hinten raus gibt es natürlich auch noch das Darts-Update von Benny. Wir starten mit der Diamond League in Monaco, auch in der ARD zu sehen. Also wer es sich nochmal anschauen möchte, kostenlos im Sportschau-Stream, könnt ihr euch das im Real Life angucken. Ich hatte ja versprochen, vielleicht gibt es einen 800-Meter-Weltrekord. Das könnte dieses Jahr auch noch was werden. In Monaco hat es jedenfalls noch nicht geklappt. Es war trotzdem das 10-schnellste Rennen ever. Emanuele Vagnoni hat nur 1 Minute 41 und 44 gebraucht, um da ins Ziel zu kommen. Es ist eine neue Weltjahresbestleistung und auch Meeting-Rekord in Monaco. Also David, leg mal los. Vielleicht knacken wir das dieses Jahr noch. Aber vielleicht
mit Sicherheit.
Richtig. Dann haben wir Noah Lyles, der hat seinen ersten 200-Meter-Auftritt in diesem Jahr, soweit ich das überblicken konnte, hingelegt. 1988 in Monaco gelaufen. Julian Alfred bei den Frauen über die 100 Meter nur 10,79 Sekunden. Und das, obwohl der Wind, so wie ich das jetzt gesehen habe, gar nicht mal so überragend war. Und bei Olympia, total überzeugend, ein wahrer Augenschmaus, wie sie dann ihre Konkurrentin vernascht, weil es einfach unfassbar ist, wie viel schneller sie mitunterläuft. Die Rede ist von Femke Bol, der Niederländerin, über die 400 Meter Hürden Weltjahresbestleistung aufgestellt, 51,95, und vor allem ist es ihr 28. Sieg in einem Diamond League Meeting in Folge. Unfassbar. Mal gucken, ob die Serie weitergeht. Am Samstag ist das nächste Meeting in London und natürlich die größte Story aus deutscher Sicht war in Monaco der 4. Platz von Mohamed Abdallahi über die 5000 Meter. Warum ist das wichtig? Weil er einen Uraltrekord, mein Lieblingswort, geschlagen hat. Dieter Baumann 1997 in Zürich, übrigens in dem Stadion, in dem die Frauen bei der Fußball-EM gespielt haben, sprechen wir gleich noch drüber, eine Sekunde schneller war Abdellahi jetzt, 12:53:63, er hat selber gesagt, seit 3 Jahren versuche ich diese Marke zu knacken, das hat mich jeden Tag im Training gepusht, es ist Wahnsinn, wie schnell Dieter Baumann vor fast 28 Jahren schon laufen konnte, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Es geht voran in der deutschen Leichtathletik, vor allem im Laufbereich, und ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin, David, und wir sind froh, dass er ein Teil davon ist und wir uns das gerne anschauen dürfen.
Auf jeden Fall. Und wir sprechen ja viel auch über, sagen wir mal, Nachwuchsprobleme, was die Leichtathletik angeht. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir zusammengesessen haben, auch schon das Thema Leichtathletik-WM in diesem Jahr. Also insofern wichtig, dass da was auch noch kommt. Da freuen wir uns
drauf. Genau, so sieht's aus. Und auch bei der Jugend, die übrigens dieses Wochenende die U18 und U20 deutschen Meisterschaften ausgetragen haben, im Lohrheide-Stadion in Bochum-Wattenscheid. Oh Gott, was erzählt euch der David da jetzt schon wieder? Er kennt aber sicherlich Wattenscheid 09 als bekannten Leichtathletikverein, der eigentlich immer bei Leichtathletik-Groß-Events genannt wird. Und nach dem Hans-Steyer-Stadion in Dresden, wo die deutschen Meisterschaften stattfinden, jetzt also das nächste Stadion, was komplett neu gemacht worden ist für die deutsche Leichtathletik, ganz, ganz toll jetzt geworden in Wattenscheid, das Lohrheide-Stadion. Schaut euch das gerne mal an. Und blaue Laufbahn ist es, glaube ich, verspricht ja auch immer Historisches in Deutschland. Blaue Laufbahn, 2009, Berlin, 800 Meter Finale der Frauen, Kasta Semenya. Überraschend Weltmeisterin geworden und danach, glaube ich, ja inzwischen 16 Jahre lang von Instanz zu Instanz geklagt, aus diesem Drama nicht mehr rausgekommen, als es um ihr Geschlecht ging, und jetzt ein teilweiser Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es ist so ein bisschen Neverending Story mit Gerichtsverfahren wie die Sommermärchen-Affäre, weil irgendwie alle 2 Monate eine neue Etappe kommt. Wie blickst du auf dieses Thema und wie ist es überhaupt noch zu erklären, was da vor sich geht?
Erklären, ja, das ist eine gute Frage. Wie erklärt man das? Also das hat ja so viele Schichten, und man merkt es ja auch bei vielen anderen sportpolitischen Sachen, wo hier dann Einspruch und dann geht es vor dem Gerichtshof und dann geht es vorm Kass und schieß mich tot, und das sind alles ja auch Verfahren, ne? Wir lieben ja die Bürokratie, die sich ja über Jahre hinaus dann ziehen, und dann vergisst man es dann halt auch wieder und dann kommt, wie gesagt, eine neue Schicht dazu, dann wird alles wieder aufgenommen, und du hast jetzt gesagt, wie lange geht das jetzt? 16 Jahre? Also insofern Wahnsinn, und dass auch jemand da so extrem um seine Rechte kämpfen muss am Ende des Tages. Es ist natürlich schön, dass es wenigstens zumindest jetzt halbwegs erstmal gelohnt hat. Aber dass man da so einen extrem langen Atem braucht, aber Respekt erstmal davor. Aber das ist schon echt hardcore. Das ist einfach so super schade, weil am Ende des Tages wollen wir ja hier über die sportlichen Höchstleistungen reden, was wir ja auch ausführlich tun. Das ist ja sehr schön. Aber sowas gehört dann eben auch dazu. Aber es ist trotzdem halt, wie gesagt, das Ärgerliche, weil das Sportliche sollte ja immer im Vordergrund stehen. Und ja, solche Verfahren, wenn man die auch mal abkürzen könnte am Ende des Tages mit positiven Ergebnissen, wäre das auch ganz schön.
Dem kann ich nur zustimmen. Sie hatte gegen die Testosteronregeln des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics geklagt, hat jetzt Recht bekommen, zumindest teilweise. 80.000 Euro wurden ihr zugesprochen. Die Regeln selbst, hat das Gericht gesagt, sind aber nicht menschenrechtswidrig. Hintergrund, sie hatte sich geweigert, einer Hormonbehandlung zuzustimmen, die ihren natürlichen Testosteronspiegel, der bei ihr eben höher ist als normalerweise, zu senken. Da ist sie eben mit ihren bisherigen Klagen nicht durchgekommen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt eben festgestellt, ja, die Schweizer Gerichte haben da vielleicht nicht so sorgfältig geprüft, wie sie das hätten tun sollen. Auf der anderen Seite wurde aber auch festgehalten, und das liegt ja irgendwie auch auf der Hand, also EinzelsportlerInnen versus Sportorganisation, da ist eigentlich klar, wie das Machtgefälle ist, und ja, So hat sich es eben auch in diesem Fall bewährt. Das wird uns sicherlich vielleicht da noch irgendwie weiter beschäftigen. Bei uns erfahrt ihr auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und dann sprechen wir gleich über den Fußball. Es gibt gleich eine kurze Unterbrechung. Vorher möchte euch aber natürlich Kollege Benjamin Scherb noch auf den Stand der Dinge bringen, was im Darts eigentlich so passiert ist. Ich habe nur mitbekommen, dass Michael Smith es nicht zum World Matchplay schafft, und was sonst so los war, das erzählt euch Benny jetzt, und danach sind David und ich mit dem Fußball wieder da.
So, Hallöchen in die Runde und hallo an alle Hörer. Leider kann ich heute nicht dabei sein, aber ich lasse euch natürlich nicht ohne Darts davon kommen. Stand nämlich einiges an die Woche, unter der Woche zwei Players Championships und jetzt am Wochenende direkt das nächste European Tour Turnier und zwar in Kiel. Genau, die Baltic Sea Darts Open. Und ja, wir fangen vielleicht chronologisch bei den Players Championships an. Die liefen aus deutscher Sicht mal so gar nicht erfolgreich. Das Beste, das Höchste der Gefühle waren ein paar dritte Runden aus deutscher Sicht. So zum Beispiel für Max Hopp, der einmal in die dritte Runde kam und wieder wichtiges Preisgeld für die WM einfährt. Ja, und sonst hießen die Sieger anders. Zum einen Damon Hatter gewinnt ein Turnier und Bradley Brooks, der junge, talentierte Engländer, der ja, sich zurück auf die Tour kämpft und jetzt plötzlich den ersten Titel einfährt. Unfassbar, hätten so die wenigsten gedacht. Aber ja, so ein Tourcard-Verlust kann auch mal reaktivierend wirken. Genau, ansonsten, Enzo Zuljevic war auch nicht dabei. Der war jetzt aber in Kiel dabei, auch wenn er seine erste Runde relativ deutlich verlor. Aber Kiel lief aus deutscher Sicht deutlich erfolgreicher, weil wir hatten wieder zwei Deutsche im Finaltag dabei, Nico Springer und Martin Schindler. Und ja, wie soll es sein? Natürlich müssen beide im Achtelfinale dann aufeinandertreffen. In einer echt guten Partie gewinnt am Ende Martin Schindler 6-4. Richtiges Kracher-Match. Das hat, glaube ich, nochmal richtig Werbung für den deutschen Dartsport gemacht. Aber beide Spieler haben Werbung für den deutschen Dartsport gemacht. Nico Springer schlägt in Runde 2 deutlich Steven Bunting mit 6-2. Schindler schlägt erst Vati Mena und schlägt dann eben Nico Springer, nur um dann im Viertelfinale gegen James Wade rauszugehen. Und das Finale holt sich am Ende tatsächlich wieder Gervin Price. Der ist gerade gut in Form, der nächste Titel für ihn. Im Finale 8-3 gegen Gary Anderson, der auch mal wieder mit einem guten Ergebnis etwas präsentiert. Die weiteren Ergebnisse, man könnte definitiv noch sagen, Ricardo Petrezko, wieder ein wichtiger Erstrundensieg und schaffte es bis in Runde 2. Dort scheidet er dann relativ knapp, ich glaube, gegen Danny Noppert war es aus. Genau, und sonst einige weitere Deutsche in Runde 1 raus, da sollte es nicht weitergehen. Dennoch ein erfolgreiches Wochenende aus deutscher Sicht. Auf der Players Championship Tour muss man aber einfach sagen, die Breite, die wir gerade haben auf der Tour, die kann leider noch nicht liefern. Liebe Grüße und ich bin gespannt auf eure Folge.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, David. Die Frage ist, machen wir erst die Club-WM, damit sie weg ist, oder fangen wir mit dem Wichtigsten an, mit der Frauen-EM? Du hast die Wahl.
Na, dann fangen wir mal mit dem Unwichtigsten, glaube ich, mal an. Das macht
Chelsea gewinnt die Club-WM mit Donald Trump gegen PSG. Der hat sich aus Mannschaftsfoto mit rausgeschlichen. Du hast noch aufgeschrieben, Enrique flippt aus. Auch Al-Khalifi, der Chef oder der Inhaber, der Geldgeber, whatever, von PSG, war nicht sonderlich. Ja, er freut darüber, wie das Spiel dann lief. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber es muss wohl auch jetzt irgendwie damit unter keine tolle Szene gewesen sein, da auch was Gewaltexzesse angeht. Ein bisschen übertrieben vielleicht die Wortwahl, aber naja, da war gut was los auf dem Spielfeld. Und du hast natürlich mit Blick auf den Weg ins Finale dir auch nochmal angeguckt, wie krass das eigentlich ist, dass Chelsea da ins Finale gekommen ist.
Ja, man muss eigentlich mal sagen, man muss den Hut ziehen vor Chelsea, dieses Finale auch so in Anführungszeichen, Zeichen deutlich und souverän gewonnen zu haben. Sie haben ja schon zur Pause 3-0 geführt und da bestand auch nie wirklich die Gefahr, dass dieses Ergebnis irgendwie ins Wanken kommt. Und ich habe hier deswegen den Weg nochmal aufgeschrieben, weil PSG, na klar, Champions League-Sieger, die waren klarer Favorit. Und wenn du dir auch anguckst, wen sie da aus dem Weg räumen mussten, um ins Endspiel zu kommen. Gut, Inter Miami spannen wir mal aus. Aber ansonsten die Bayern geschlagen, Real im Halbfinale zerpflückt. Auch wenn die königliche Innenverteidigung alles andere als königlich gespielt hat. Aber trotzdem, 4-0 gegen Real gewinnst du jetzt auch nicht mal so. Aber vielleicht hat das auch sehr viel Körner gekostet. Und Chelsea hingegen musste nur Benfica, auch wenn das Spiel erst nach Verlängerung gewonnen wurde, aber hat in Anführungszeichen nur gegen Benfica, Palmeiras und Fluminense gewonnen. Also insofern ist schon deutliches Leistungsgefälle, denke ich mal. Aber umso beeindruckender, wie gesagt, habe ich es empfunden, wie die Blues gespielt haben. Und das, was dann drumherum passierte, da Luis Enrique, der da dann PSG-Spieler war, das João Pedro sogar, weiß ich nicht, da ins Gesicht greift mit dieser Rudelbildung. Ja, man muss immerhin sagen, denen ist die Club-WM nicht egal, dass die Emotionen da so hochkochen. Aber ja, muss auch nicht sein.
Ja, muss auch nicht sein. Fasst das ganze Ding, glaube ich, insgesamt auch ganz gut zusammen. Wir sind gespannt, wie die Klimabedingungen dann nächstes Jahr in den WM-Stadien sind.
Und hoffentlich mit besserer Rasen dann auch. Und ja, und dieses Turnier wird auch, dazu wollte ich auch noch Abschlusssatz sagen, wenn Infantino wieder sagt, dass das jetzt auch wieder das größte, schönste Event, Fußball-Event Klar. auf der Welt war, alles bestens, ja, glaubt dem bösen Mann nicht, wenn er sowas erzählt.
Ja, so, glauben wir auch erstmal nicht. Deswegen würde ich sagen, sprechen wir über ein anderes Turnier, das gerade läuft in der Schweiz. Es ist ein wahres Fußballfest. Es macht mir total viel Freude, diese ganzen Fanmärsche zu sehen. Auch das sensationelle Erreichen der Eidgenossinnen des Viertelfinals. Das hat total Spaß gemacht. Die Vorrunde liegt jetzt hinter uns. Es ist alles gespielt. Es ist im Gegensatz zur Tour de France heute der perfekte Tag, um auf die K.O.-Phase vorauszuschauen. Ich würde sagen, wir steigen erstmal mit dem deutschen Team ein. Unter anderem unter der Woche bekannt gegeben worden, der Wechsel von Sidney Lohmann zu Manchester City. Das hat mich dann auch erstmal überrascht. Ja. Es ist ja einiges, was da jetzt gewechselt wird. Auch Jule Brandt, er wird ja den Verein wechseln. Und generell aus sportlicher Sicht muss man sagen, dieses letzte Gruppenspiel gegen die Schwedinnen stand unter dem Vorzeichen, wer gewinnt, ist Gruppensieger. Deutschland musste gewinnen, um Gruppensieger zu sein. Hat den Vorteil, dass man gegen Spanien erst im Finale stehen würde. Passiert jetzt nicht. Ein mögliches Halbfinale gegen die Schweizer, gegen die Spanierinnen wäre möglich. Aber David, ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass Deutschland ins Halbfinale kommt.
Und ich kann diese Denkweise durchaus nachvollziehen. Man muss ja mal fair betrachten, die Spiele bisher in der Gruppenphase, von der Niederlage jetzt gegen Schweden mal abgesehen, haben auch lange Zeit in Unterzahl gespielt. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen in Klammern setzen. Aber auch die Spiele davor, muss man ja ehrlich sagen, so super souverän waren die auch nicht. Ne? Und gegen Polen hat man sich lange Zeit schwer getan. Man kann immer auch sagen, gerade in diesen Spielen, ja okay, wichtig ist, dass man es am Ende zieht. Aber man muss ja im Laufe des Turniers auch so eine gewisse Entwicklung sehen. Und das war bisher irgendwie nicht so richtig der Fall. Und wie gesagt, jetzt gerade dieses krachende 4-1 zum Abschluss gegen Schweden. Ja, weiß ich nicht. Das macht jetzt kein gutes Gefühl, auch wenn Julia Quinn dabei ist und die Daumen drückt. Aber ehrlicherweise, auch wenn ich mir angeguckt habe, wie gestern die Franzosen gegen die Niederländerinnen gespielt haben, buh, also wenn die auf die deutsche Abwehr zurennen, ich weiß nicht. Und auch an Katrin Berger, man weiß, wie sie Fußball spielt. Das will man auch gewissen Menschen einfach nicht nehmen. Aber wenn man dann selbst nach dem Spiel gegen Schweden, wo zwei Tore aus meiner Sicht doch klar auf ihre Kappe gingen, dann trotzdem noch es im Prinzip nicht einsieht und nach wie vor sagt, nee, ist alles super, machen wir so weiter, so sinngemäß, dann frage ich mich auch so ein bisschen, in welcher Realität man auch so ein bisschen lebt. Ne? Und sie ist eine großartige Torhüterin und so weiter, das will ich ihr gar nicht absprechen. Bei Olympia haben wir sie alle gefeiert, wie sie diesen Last-Minute-Elfmeter da gehalten hat. Gar keine Frage, aber man muss irgendwann auch mal abschätzen, wann ist das Risiko wert ist und wann nicht. Und ich finde, und das hat Christian Wück ja selbst auch schon gesagt nach dem zweiten Vorrundenspiel, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Und dass da zumindest nach außen dann irgendwie gar nicht die Einsicht kommt. Vielleicht kommt sie innerlich und man sagt es uns nur nicht, kann auch sein. Aber nach außen, man da sagt, nee, ist alles okay und so, das finde ich ein bisschen merkwürdig.
Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Wir sind auch gespannt, was natürlich, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Beste Grüße an Sophie an der Stelle nochmal, die sich gerade auch für Sport 1 da befindet und weiter auch begleiten wird, was da jetzt passiert. Denn ich würde sagen, wir blicken mal so ein bisschen voraus auf die K.O.-Runde. Mittwoch geht's los mit den Viertelfinals. Norwegen gegen Italien. Da sind die Skandinavierinnen in der Favoritenrolle. Ich denke, jo, da würdest du mir zustimmen. Dann geht's am Donnerstag und sie können gleich eigentlich fast in Zürich bleiben. Im Letzigrund weiter mit dem zweiten Viertelfinale. Schweden gegen England. Gruppen Sieger also aus der deutschen Gruppe gegen Gruppe 2 aus der mutmaßlichen Todesgruppe mit Frankreich, England, Niederlande und Wales, die jetzt hinten raus zumindest im UK-Duell nochmal ein Tor geschossen haben beim 1:6 Niederlage gegen die Engländerinnen. Am Freitag gibt es dann das Duell und das ist tatsächlich aus Schweizerinnen-Sicht natürlich extrem bitter. Man trifft auf Weltmeister Spanien, aber gleichzeitig, ich glaube, Wagentorf wird beben.
Auf jeden Fall und am Ende des Tages will man ja auch die Duelle, auch wenn ich der Schweiz jetzt nicht so hohe Chancen aufs Weiterkommen einräume. Ja. Aber ja, ich sag mal so, gegen alle anderen Mannschaften, also du hast, und das ist der Vorteil auch, dass natürlich diese EM jetzt auch nicht mannschaftsmäßig, also von der Anzahl der Mannschaften her jetzt auch nicht so super riesig ist.
Aufgebläht,
dass,
ne?
Ja, dass du jetzt wirklich
ist man gar nicht gewohnt.
Ja,
ich,
ne?
Ich scroll die ganze Zeit an Gruppe D vorbei und warte, wo ist E, F, G, Y, Z?
Also
gibt's nicht, Gott sei Dank.
Also wenn du auch mal so die anderen Mannschaften siehst, das, natürlich ist Spanien mit Abstand die schwerste Mannschaft, gar keine Frage, aber ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, alles andere wäre jetzt wesentlich einfacher. Und da kommen wir vielleicht zu dem Anfangspunkt zurück, wo wir, glaube ich, mal einen Vorausblick zur Frauen-EM gesagt haben und ich auch gesagt habe, dass dieses Favoritenfeld unfassbar eng geworden ist. Und das sieht man jetzt schon in diesem Viertelfinale. Und dementsprechend können wir uns da auf absolut geile Spiele freuen.
Genau, so sieht's aus. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag um 21 Uhr und das letzte Viertelfinale ist dann auch das deutsche. Frankreich gegen Deutschland im St. Jakob Park in Basel. Da geht's also zurück zu einer Stätte, in der die Deutschen auch schon mal gespielt haben. Und gegen die Französinnen, Bauchgefühl, na, wir lassen uns mal überraschen. Yep. Ich glaube, David, da werden wir uns einig. Sind dann gespannt, wie es läuft. Ja, ich ticker nicht, also vielleicht gutes Vorzeichen. Das habe ich nämlich gegen Schweden gemacht, also vielleicht hilft das ja schon mal. Genau. Was war sonst noch so los im Fußball? Das Nagelsmann-Team, also die Herren, sind Neunter in der Weltrangliste geworden, weil sie beim Nations League-Finalturnier keine Punktabzüge für die Niederlagen bekommen haben, weil es ein Finalturnier ist. Sagen wir erstmal schön, dann geht es in einen besseren Lostopf für die WM-Auslosung. David sagt mit seinem Augenrollen, aber es scheint ein sekundär wichtiges Thema zu sein.
Ich habe, glaube ich, in
diesem... Oder einfach mal wieder Glück gehabt.
Ja, das auch, aber ich habe in diesem Podcast, glaube ich, schon mehrfach was zu dieser Weltrangliste gesagt. Ja, ganz ignorieren kann man sie nicht, wie gesagt, weil sie ja wichtig ist für diese Lostöpfe.
Würde ich auch machen, aber es hat ja schon Effekt auf die Lostöpfe.
Ja, ja,
nur deswegen
ja,
sage ich ja.
Das verstehe ich irgendwo auch, aber ansonsten, ja, herzlichen Glückwunsch.
Fiebern wir jetzt erstmal der Champions League Liga-Phasen-Auslösung entgegen.
Oh Gott, ja.
Ja, ich habe nämlich unter der Woche schon mit Timmy Chandler und mit Jonathan Burkhardt gesprochen. Die haben nämlich beide gesagt, boah, jetzt wenn die Hymne losgeht, die können alle die Liga-Phasen-Auslosung gar nicht mehr erwarten. Umso besser also dann, Benny, Grüße an dich, wenn du es hörst. Nächste Woche kannst du dann gerne auflösen, wie denn das Quali-Duell, was war es, Färöer gegen Gibraltar in der ersten Champions-League-Quali-Runde ja, gefallen hat. Genau. Dann Thema Champions League, Liverpool, erstes Testspiel ohne Florian Wirtz, mit Frimpong auf der Bank und natürlich emotional prägend das ganze Abschied von Diogo Jota und auch seinem Bruder, dem natürlich gedacht worden ist. Das waren emotionale Szenen im Spiel gegen Preston North End.
Ja, auf jeden Fall und auch wie, ich sag mal so, das Heimteam in dem Fall war ja Liverpool, das Away-Team, schön sagt, auch den Respekt gezeigt haben. Ich glaube, ein Preston-Spieler, ich glaube, der Kapitän hat irgendwie dann Blumen vor dem Auswärtsblock quasi hingelegt. Ja. Einfach schöne Bilder. Ja, was will man dazu sagen? Einfach die richtige Ehrung, die dieser Spieler oder diese Spieler verdient haben am Ende des Tages. Auch in den letzten Wochen kamen ja sehr viele Leute auch, die da vor dem Stadion in Anfield da Blumen niedergelegt haben, auch viele Teamkollegen und so weiter. Und ich glaube, da wird es dann vielleicht am ersten Premier League-Spieltag, ich weiß gar nicht, ob Liverpool da zu Hause spielt, aber da wird es dann natürlich, wenn die Pflichtspielphase da passiert, anfängt, dann wird da sicherlich auch noch ein bisschen was passieren. Und Liverpool hat ja auch angekündigt, wenn ich das richtig gesehen habe, dass sie ja auch die Trikotnummer nicht mehr vergeben und die in Ehren halten werden.
Und so wie ich es verstanden habe, sogar in allen Mannschaften des Vereins. Aber das ist gefährliches Halbwissen. Genau. Themenwechsel. Es gibt Bundesliga-Termine. Könnt ihr euch gerne mal angucken bei der DFL. Die hat die ersten Spieltage, die ersten fünf der ersten und die ersten sieben der zweiten Liga, wenn ich jetzt richtig gehe, terminiert. Schaut da gerne mal rein, wann eure Teams spielen und dann könnt ihr schon mal die ersten Auswärtsfahrten planen. Ich habe auch schon mal bei Arminia geguckt. Unter anderem geht es, das war ja vorher schon klar, an Ostern empfängt Bielefeld die Lilien. Gucken wir mal, vielleicht könnte das so ein kleiner Ostertrip werden. Du bist wahrscheinlich wieder irgendwann in England unterwegs. Einer, der jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr unterwegs ist, ist Hermann Gerland. Der hat nämlich gesagt, ich höre auf. Ich bin nicht mehr in der Seitenlinie unterwegs. Nach der U21-Europameisterschaft, wo er das Team von Toni Di Salvo ja noch unterstützt hat, nach über 50 Jahren im Profifußball, unter anderem ja legendär, immer wieder als Bayern-Co-Trainer, auch an der Seite von Hansi Flick, unter anderem beim Sextupel-Sieg 2020, aber auch bei der Nationalmannschaft und in Katar war er mit dabei. Im Kicker-Interview hat er gesagt, der kleine Junge aus Bochum, der kein Geld für ein Eis hatte, ist deutscher Meister. Und generell viele tolle Sprüche auch einfach, die von ihm bleiben. Hermann Gerland, Legende trifft's mal wieder perfekt.
Ja, vielleicht der berühmteste Co-Trainer, den es in Deutschland gibt, der nie aber der große Chef sein wollte, zumindest auf der ganz großen Bühne. Und ja, ich glaube, er ist so das beste Beispiel, wie wichtig Co-Trainer sind und wie oft das eigentlich unterschätzt wird, weil meistens stehen ja auch die Chefs immer im Vordergrund, auch zu Recht.
Ja.
Aber da ist ja ein riesiger Staff auch dahinter, ne? Also insofern, und Hermann Gerland, Bayern-Legende auch. Ich erinnere mich, als Louis van Gaal kam und Hermann Gerland, van Gaal hat da seinen ganzen Staff mitgebracht und hat da auch, glaube ich, am Anfang gesagt, wenn ich persönlich mit Hermann Gerland nicht auf einer Wellenlänge bin, dann schmeiße ich ihn raus. Hat aber ziemlich schnell festgestellt, und das hat er in der Doku, glaube ich, gesagt, einfach, dass er einfach einen super Draht in die Jugend hat und er dadurch auch unverzichtbar ist. Und wenn man auch die Leute danach sieht, die kamen, Ancelotti, Guardiola, die ja alle weiterhin an ihm festgehalten haben, was ja auch untypisch ist, weil die Co-Trainer gehen ja dann mit ihren Chefs auch eher mit. Hermann Gerland war einfach immer da und er war auch immer geschätzt von jedem. Und das ist beeindruckend. Und das ist auch irgendwo Weltklasse.
Ja, nach seiner Zeit als Trainer bei unter anderem Arminia Bielefeld und dem SSV Ulm, er ist mit Arminia abgestiegen aus der Bundesliga. Ja, von 2001 bis 2009 Trainer der zweiten Mannschaft oder der Amateure des FC Bayern gewesen. Danach bis 2017 Co-Trainer bei den Bayern, du hast es angesprochen. Parallel natürlich auch unter vielen Trainern tätig und zum Schluss jetzt eben auch noch in den Nationalmannschaften. Als Spieler übrigens ja über 200 Spiele für den VfL Bochum und auch nur für den VfL Bochum gemacht. Hat seine Karriere dort dann 1984 als Spieler beendet. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch von einem, der auch für Konstanz steht, mal noch als kleine News mit hier in die Folge rein. Nach 12 Jahren Leipzig verlässt Yusuf Paulsen RB und geht zum HSV. Die Kommentare sind voll mit, endlich ist er mal bei einem Bundesligisten oder bei einem Bundesligisten, der jetzt richtig in der Bundesliga spielt, den man als Fußballverein bezeichnen kann. Was ist sonst noch so los auf dem Transfermarkt? Ich gebe mal zwei Worte mit in deinen wahrscheinlich ankommenden Monolog. Davy Selke und Marc-André Ter Stegen.
Ja, also Davy Selke, dass er zu Başakşehir hier geht, in die Türkei, finde ich überraschend. Es ist ja schon eine Weile klar, dass sich die Wege da trennen werden, also vom HSV, man konnte sich da nicht auf eine Weiterbeschäftigung einigen, das hat man aber auch relativ offen kommuniziert und so, wie ich das auch mitbekommen habe, ist da auch kein böses Blut geflossen. Trotzdem finde ich auch spannend, dass Davy Selke es in die Türkei zieht, aber gut, warum nicht? Und Marc-André Ter Stegen, das ist eine richtige Shitshow, die da stattfindet. Also der tut mir so unfassbar leid. Ich verstehe einfach, also es ist ja von Barcelona legitim zu sagen, okay, wir haben jetzt einen neuen jungen Keeper geholt, wir sehen in dem mehr Zukunft und so weiter. Wenn man sportlich das argumentiert, kann man sagen, gut, okay. Was mich viel eher stört ist, und da bin ich mit dieser Meinung, glaube ich, nicht allein, die Art und Weise. Und das geht ja schon über Wochen teilweise. Und da wundere ich mich auch sehr über Hansi Flick, ehrlicherweise. Also wie man so mit seinem Keeper umgehen kann, und das war ja, fing ja auch schon früher an, er war ja jetzt lange verletzt, und wenn man mal daran zurückdenkt, wie die Barca-Fans alle aufgebracht waren, oh mein Gott, Ter Stegen verletzt, langwierige Verletzung, das ist unsere Nummer 1, jahrelang unser Tor sauber gehalten hat.
Kapitän.
Ja, ja, genau, und dann auch teilweise dann, als die Verletzung weg war, wie auch innerhalb des Vereins, auch bei den Fans, es da diesen Umschwung gab, wo er auf einmal der Buhmann war, wo man sich gefragt hat, wo kommt das denn jetzt her? Er hat doch gar nichts gemacht. So, also ja, auf einmal, wie dieser Hass ihm entgegengekommen ist von dem sportlichen, von der sportlichen Degradierung, danke. Mal ganz abgesehen. Also ist das eine Entwicklung, die, glaube ich, niemand verstehen kann. Wahrscheinlich versteht er das selber nicht, wo das alles auf einmal herkommt. Bin natürlich gespannt, wo er dann jetzt noch hingeht. Ich meine, ein paar gute Jahre hat er noch, und er ist viel zu gut, um sich bei Barca jetzt als Nummer 3 auf die Bank zu setzen. Das wäre,
ich würde sagen, alles außer Manchester City. Aus eigenem Interesse.
Ach so, ja, okay. Ja, man hat ja mal überlegt, würde er dann, wenn Manuel Neuer noch ein Jahr spielt, würde er dann noch ein paar Jahre als Übergang, aber
der sinnvoll. Hört auch nicht so schnell auf.
Ja, und es ist ja jetzt noch ein Jahr, ne? Und Ter Stegen wird ja jetzt, ne? Er will ja auch bei der WM die Nummer 1 sein.
Das ist der Punkt.
Ne? Ja. Also muss er das ja jetzt Punkt. Irgendwo auch noch spielen. Und also irgendjemand wird doch diesen Marc-André Ter Stegen, verstehe ich überhaupt nicht, dass die Leute nicht schon Schlange stehen, wo die ersten News kamen. Das wundert mich so krass.
Tja, es wundert uns und wird uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen in den kommenden Wochen. Es bleibt weiter spannend. Kleine News vielleicht noch von meiner Arminia. Der eine Königstransfer ist vielleicht schon da. Marvin Melem jetzt bei der Arminia. Übrigens ja auch schon mit Lilien-Vergangenheit. Und Lilien und Arminia, mein Gott, das hat eine ganz eigene Geschichte. Und auf der anderen Seite, David hat mir schon mein Beileid ausgerissen. Also sein Beileid. Mein Beileid braucht er mir nicht aussprechen. Louis Oppi geht auf den Kiez zu St. Pauli. Doppelaufstieg quasi. Ich hoffe, er überhebt sich nicht, aber wünsche ihm natürlich alles Gute und bin immer wieder entzückt darüber, dass es nur in Anführungszeichen 9 Tore waren, die der Linksverteidiger für die Bielefelder geschossen haben, aber die waren natürlich mitunter nicht nur wichtig, sondern auch vor allem schön.
Spektakulär, ja, das stimmt.
Ja, sonst sind wir, glaube ich, durch mit allem, oder? Und dann freuen wir uns auf spannende Viertelfinals bei der Frauen-EM. Eine spannende zweite Woche bei der Tour de France, die heute startet mit einem Ergebnis, das wir selber noch nicht kennen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und hoffen natürlich für alle Tennisfans, dass ihr jetzt nicht tief traurig in euren Erdbeerkuchen versinkt, sondern euch auch weiterhin mit den Turnieren beschäftigt. Und dann freuen wir uns natürlich auf alles, was jetzt in der nahen Zukunft ist und in der fernen erst recht, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, in 3 Jahren startet Olympia. Die Chancen für Winter-Olympia nächsten Winter sind bereit. Also es kann weitergehen. Und David, das sicherlich auch gerne nochmal mit uns beiden. Und danke dir für heute.
Sehr, sehr gerne. Und wir zählen ab heute die Tage bis LA.
Und auf jeden Fall auch zum Bundesliga-Start. Wer noch mitmachen will in unseren Tippspielen, Liga 1, Liga 2, vielleicht auch Kickbase, schreibt uns gerne bei onthepitch_pod. Dann seid ihr damit am Start. Also jetzt Schluss und schöne Woche. Ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.